ich glaube, in dieser Adventszeit, das ist immer die Frage für mich als Prediger, worüber predigst du, wo steigst du ein, was ist in dieser Adventszeit wichtig? Und wir sind gerade auf einer Predigtreihe durch den Kolosserbrief. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als das Wort Gottes zu predigen, auch in dieser Adventszeit, und uns dadurch auf das Kommen von unserem Messias vorzubereiten, von unserem Jesus. Und deshalb habe ich mich entschieden, wir gehen einfach weiter durch den Kolosserbrief durch und machen da heute weiter. Genau, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr sie schon mal aufschlagen. Wir sind im Kolosser 2 und lesen gleich in Vers 11 los. Kolosser 2, Vers 11. Und dann lasst uns noch beten. Jesus, danke, dass wir in dieser Adventszeit dein Kommen feiern dürfen. Dass du vor 2000 Jahren gekommen bist und dass wir im Gottesdienst einfach Zeit nehmen dürfen, dich anzubeten, dir zu singen, aber auch dein Wort und deine Worte zu hören. Jesus, du bist das Wort Gottes und ich stehe hier im Vertrauen darauf, dass du heute zu uns sprichst, dass du mich benutzt. Und so bitte ich dich darum, Jesus, tu heute dein Werk, tu Wunder in unseren Herzen, in unseren Köpfen und benutz den Lobpreis, benutz mich, benutz den Kindergottesdienst, dass unsere Kinder von deiner großen Liebe lernen können. Alles, was unklar ist jetzt noch in meinen Gedanken, in meiner Predigt, nimm das weg und lass es einfach glasklar werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich war vor kurzem, hatten wir Freunde zu Besuch da und wir sind am Tisch gesessen und wir haben Spiele gespielt und irgendwann, die haben bei uns übernachtet, es waren Amerikaner, und irgendwann haben wir gesagt, also es ist Bettzeit, wir gehen jetzt ins Bett. Und ich musste noch was kurz raus auf den Balkon bringen und ich bin also nach außen gegangen und haben da, also wir haben so einen ganz kleine Wiese und einen kleinen Balkon, und dann bin ich zur Wiese gegangen, und wie das so ist, es war so am Ende der Sommerzeit, ach, meine Wiese, das ist mein Herzstück, also das ist wichtig, dass sie perfekt grün ist und vor allem grüner als die von den Nachbarn, das ist immer das Allerwichtigste. Und dann bin ich da also raus, musste kurz was machen, habe ich gemerkt, ach, vielleicht muss ich auch doch noch meine Wiese gießen, und dann habe ich mich da hingestellt, es war schon Nacht, es war schon kalt draußen, und ich habe meine kleine Wiese gegossen. Dauert so circa 5 Minuten, bis die Wiese ganz gegossen ist, und dann habe ich mich wieder auf den Weg gemacht nach drinnen und ich wollte rein in mein warmes Bett. Das Problem war, zu diesem Zeitpunkt war die Balkontüre zu und von innen verschlossen. Meine liebe Frau hat beschlossen, okay, ich muss ins Bett, jetzt mache ich noch alle Türen zu und dann kann sie in Ruhe schlafen. Jetzt stehe ich da also draußen und wir haben in unserem Garten haben wir nirgends eine Türe noch, wo man irgendwie rauskommen könnte. Wir haben praktisch eine Hecke, die hochgewachsen ist, und ich war dann also in diesem Garten und hätte über die Hecke klettern müssen. Oder ich wusste nicht genau, wie ich auch in mein schönes warmes Bett kommen kann. Ich habe dann angefangen zu klopfen, wie ein Verrückter, an diese Glastür, nachts um 11 oder so, und ich habe geklopft und es ist nichts passiert. Und ich habe gedacht, was mache ich jetzt und wie komme ich in mein warmes Bett? Und ich habe weiter geklopft, nichts passiert. Irgendwann habe ich angefangen zu rufen, hallo? Und ich hab schon Sorge gehabt, dass die Nachbarn dann bald die Polizei anrufen, weil da einer wie wild an seiner Türe klopft. Ich bin dann irgendwann auf die brillante Idee gekommen, weil unser Schlafzimmer ist direkt unterm Dach, dass ich einfach den Wasserschlauch genommen habe und nach oben gespritzt habe auf unser Schlafzimmerfenster und gehofft habe, dass das natürlich ein klares Zeichen ist, dass da draußen noch jemand ist und dass ich vielleicht reingelassen werden will. Auch mit mäßigem Erfolg. Ich stand da also draußen, habe mir dann irgendwann Gedanken gemacht, wie komme ich rein, was mache ich jetzt? Ich habe dann 5 Minuten gewartet, mir überlegt, soll ich jetzt wirklich über die Hecke klettern, und habe dann einfach nochmal mit Klopfen angefangen und geklopft und geklopft. Und zum Glück sind unsere Gäste, die bei uns waren, nochmal runtergegangen ins Bad und an dieser Türe vorbeigelaufen. Und weil sie an dieser Türe vorbeigelaufen sind, haben sie mich gesehen und mich gehört, wie ich geklopft habe. Und sie haben mich nochmal reingelassen. Das heißt, keine Sorge, ich durfte in mein Bett auch diese Nacht. Aber es war interessant, was passiert ist. Ich stand dort draußen vor der Türe und ich wollte eigentlich rein in mein warmes Bett, hatte aber keinen Zugriff und keinen Zugang auf mein Bett. Es war mir verwehrt. Die Türe war zugeschlossen. Wir sind gerade auf einer Predigtreihe durch den Kolosserbrief und wir haben letzte Woche so einen geilen, interessanten Text gelesen. Und ich lese euch nochmal vor, die letzten zwei Verse, die wir gelesen haben. Und ich finde, die zu lesen, das gibt mir eine richtige Begeisterung. Okay, Kolosser 2, Vers 9, da hieß es also, dabei ist es doch Christus, also nicht andere Philosophien oder andere Lebensweisen, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Also in Christus wohnt die ganze Fülle. Und dann kam Vers 10, und jetzt redet der Schreiber hier, Paulus, zu uns Christen, und ihr habt an dieser Fülle teil, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Hammer, oder? Christus, die ganze Fülle, und wir sind mit ihm verbunden und deshalb haben wir auch an der Fülle teil. So, wenn ich jetzt aber mal in die Runde fragen würde und mal mein eigenes Leben betrachten würde, dann ist es oft so, als wäre ich auf dem Balkon draußen und die Türe wäre verschlossen, oder? Wir wissen auf der einen Seite, da ist Fülle und es ist Fülle und Christus gefunden und wir sind ein Stück weit in Christus, nicht ein Stück weit, wir sind in Christus, aber erfahren wir die Fülle? Ich glaube, die wenigsten, die ich fragen würde, würden sagen, klar, ich erfahre immer konstant 24 Stunden den Tag, 7 Tage die Woche Fülle in Christus. Und wenn es nicht so ist, aber wir an dieser Fülle teilhaben, dann stellt sich doch die Frage, was ist dieses Schloss, das noch vor uns liegt? Und warum können wir als Christen, die wir in Christus sind, diese Fülle manchmal nicht erfahren? Ich glaube, darum geht es in unserem Text heute. Und ich glaube, wir finden heute einen Schlüssel oder vielleicht sogar noch mehr. Nicht nur einen Schlüssel, sondern dieses Schloss wird zerschlagen. Und wir müssen nur lernen, wie wir darin leben können. Aber lasst uns anschauen, was unser Text heute sagt. Wir sind Kolosser 2, Vers 11, lese ich jetzt. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden, heißt es hier. Verbunden mit ihm, also es ging um die, wie wir mit Christus verbunden sind. Und wir sind auch beschnitten worden. Und es ist jetzt erstmal sehr, sehr unangenehm, wahrscheinlich für die Männer im Raum vor allem. Ihr seid beschnitten worden. Wir wissen ja, im Judentum gab es die Beschneidung. Für Männer war eine sehr, sehr unangenehme Sache. Und jetzt gab es in diesem Christentum immer wieder Leute, vor allem am Anfang, die Juden, die auch Christen worden sind, die gesagt haben, ja, um Christ zu sein und um wirklich zum Volk Gottes zu gehören, musst du auch beschnitten werden. Aber ich habe gute Nachrichten. Allerdings, heißt es hier, handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an euren Körper, Dankeschön, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Okay, jetzt haben wir hier ganz arg viel christliche Sprache, die eigentlich nicht mal wir Christen so richtig verstehen, oder? Also wenn du mit einem von deiner Freunde unterwegs wärst und du würdest sagen, ja, übrigens, auch ja, wir sind beschneiden in unserem Herzen mit unserer sündhaften Natur. Schwierig, oder? Also, lasst uns mal angucken, was hier genau steht und vielleicht können wir das entschlüsseln. Und das Wort, das hier dahinter steht, ist das Wort Fleisch. Und ich weiß, das Wort Fleisch ist auch so ein unangenehmes christliches Wort, aber ich hab mir überlegt, ob ich es Burger nenne oder Steak oder sowas. Aber wir bleiben einfach mal bei Fleisch, okay? Es ist zwar unangenehm und es ist zwar jetzt ja, nicht so ganz modern. Das ist wie wenn Luther über Weiber redet. Aber wir reden mal über Fleisch, okay? Also, der Text sagt hier, die Beschneidung ist kein Eingriff an euren Körper, sondern es ist eine Beschneidung des Fleisches, steht hier. Also das griechische Wort für Fleisch ist Sarx. Eine Beschneidung eures Sarxes, eures Fleisches. Die Frage ist, was ist unser Fleisch? Und darüber streiten sich Theologen, weil unser Fleisch bedeutet an verschiedenen Stellen verschiedene Dinge. Manchmal in der Bibel ist unser Fleisch einfach nur unser Fleisch, also unsere Haut und Knochen im Prinzip. Und so. Also wenn du Kannibale wärst, dann könntest du Menschenfleisch essen. Ja? Also manchmal wird es einfach so als menschliche Gestalt beschrieben. Aber es ist oft mehr als einfach nur menschliche Gestalt. Einer, und das gefällt mir, wie er es definiert, er sagt, das Fleisch sind die menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Die menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Ich habe das hier mal jetzt so definiert. Fleisch ist das Vertrauen in unsere menschlichen Möglichkeiten. Also es ist nicht nur unseren Körper und was wir haben, sondern es ist ein Vertrauen, dass wir in unsere menschlichen Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten legen, in Vertrauen in unsere eigene Stärke. Lass mich es mal so erklären. Abraham. Die meisten von uns kennen Abraham. Als Gott Abraham zuerst gerufen hat, ist Gott zu ihm gekommen und hat gesagt, komm mal raus aus deinem Zelt. Komm mal mit mir und schau nach oben in den Himmel. Und da ist Abraham also gegangen, er ist raus aus seinem Zelt gegangen und er hat nach oben in den Himmel geschaut. Muss ein wolkenloser Himmel gewesen sein. Wahrscheinlich hat er die wunderbare, kristallklare Milchstraße sehen können, als er in den Himmel geschaut hat. Damals hat es ja noch keine Städte gegeben, in der Luftverschmutzung war und viel Licht. Könnt ihr euch das vorstellen, wie damals der Sternenhimmel noch ganz anders geglänzt hat? Als Abraham also rausgeht und in diesen wunderbaren Sternenhimmel schaut, da sagt Gott zu ihm, du wirst Nachkommen haben, mehr noch als die Sterne, die du am Himmel siehst. Das sagt jetzt also Gott zu Abraham und er verspricht ihm, dass Abraham viele Nachkommen haben wird. Das heißt, Abraham geht zu seiner Frau hin, Sarai, und Sarai? Ja, Sarai, sorry. Abraham geht zu seiner Frau, Sarai, hin und er sagt, hey, übrigens, Gott hat mir versprochen, wir werden Kinder haben, mehr noch als die Sterne. Schau mal in die Sterne hoch, noch mehr Nachkommen werden wir haben. Und was sagt diese Sarai? Die lacht es erstmal weg. Ja? Sie sagt, ich bin so alt, ich habe mein ganzes Leben noch keine Kinder gehabt. Jetzt sagt dieser Gott zu dir angeblich, dass wir noch mehr Nachkommen haben werden. Unwahrscheinlich. Was macht diese Sarai also? Sie sagt, wahrscheinlich meint Gott, dass wir das irgendwie, ich habe eine Idee. Ich habe doch eine Sklavin. Gehen wir doch mal zu ihr hin. Und sie soll mit ihrem Kind zeugen. Ja, perfekt. Ich kann es nicht mehr, ich bin zu alt. Also nehmen wir die Sklavin, sie zeugt mit ihrem Kind. Das war aber nicht, wie Gott es geplant hatte und was Gott vorhatte. Und das Kind Ishmael wurde dann gezeugt. Und erst später ist Gott nochmal gekommen und hat Gott gesagt, ihr werdet ein Kind haben. Und sie hatten dann ihren Sohn Isaak. Es ist interessant, was im Galater 4,23 darüber geschrieben wird. Okay, pass mal auf. Da wird gesagt, und zwar wurde der Sohn der Sklavin infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren. Übersetzt die neue Genfer Übersetzung hier. Im Griechischen, im Urtext heißt es vom Fleisch geboren. Der Sohn der Freien hingegen, also Isaak, aufgrund einer Zusage Gottes. Hier ist also eine gute Beschreibung von was Fleisch ist. Es ist das Vertrauen in unsere menschlichen Möglichkeiten. Gott sagt zu Abraham, du wirst so viele Kinder geben, ich werde dir so nicht Kinder Nachkommen haben. Und Abraham sagt, ja, meine menschlichen Möglichkeiten sind begrenzt, das kriegen wir nicht selber hin. Also nehmen wir noch die Sklavin mit ins Boot und dann können wir das vielleicht selber machen. Und das wird als Fleisch bezeichnet, also das Vertrauen in die menschlichen Möglichkeiten und nicht das Vertrauen in das göttliche Versprechen. Das ist das Fleisch, wie es in der Bibel so oft definiert wird und beschrieben wird. Und wir leben als Menschen in diesem Fleisch und wir leben abhängig in diesem Fleisch. Seit dem Apfelbiss sind wir abhängig im Fleisch oder zum Fleisch oder dem Fleisch. Als Adam und Eva im Garten waren, da gab es diese zwei Bäume, die beschrieben wurden. Ein Baum, der hatte Früchte und der Baum wurde genannt der Baum des Lebens. Und dann gab es noch der andere Baum, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Den Baum des Lebens durften sie essen, aber nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ja? Sie hatten also die Auswahl zwischen Leben oder Erkennen des Guten und des Bösen. Und was haben sie gemacht? Sie haben einen Apfel gegessen von diesem Baum der Erkenntnis. Ein Apfel vom Baum der Erkenntnis. Das heißt, sie haben sich da entschlossen, nicht den Baum des Lebens, das von Gott designte, zu nehmen, sondern auf ihren eigenen Willen zu lehnen und selber erkennen zu können, selber ein Stück weit wie Gott zu sein, selber in ihre eigene Macht und in ihr eigenes menschliches Können zu vertrauen. Ja, wenn wir Erkenntnis haben, Gut und Böse voneinander entscheiden können, dann brauchen wir ja in gewisser Weise nicht mehr die Abhängigkeit von Gott. Ja? Was sagt Gott ist gut und böse? Können wir jetzt selber erkennen seit diesem Baum. Und seit diesem Baum sind wir dann in eine eigene Abhängigkeit von uns selbst, von unseren menschlichen Fähigkeiten gerutscht. Und ich glaube, wir alle sind dem untertan, seit wir Einheit mit Gott verloren haben in diesem Garten und dann auf unsere eigenen Fähigkeiten vertraut haben. Und was ich interessant finde aber, ist, dass sie von diesem Baum gegessen haben und der Baum ist der Baum der Erkenntnis von, ist es nur böse? Nein, es ist Erkenntnis von gut und böse. Das heißt, sie können sich jetzt in ihrem Fleisch, in ihrer eigenen fleischlichen Natur, in ihren eigenen Fähigkeiten zwischen gut und böse entscheiden. Ich glaube also, und so wird es auch öfters definiert, es gibt ein positives und ein negatives Fleisch. Also nochmal, was ist Fleisch? Wir vertrauen in die menschlichen Möglichkeiten. Es gibt ein positives und ein negatives Fleisch und beide sind falsch. Beide sind Sünde, weil sie beide auf uns selbst vertrauen und nicht auf Gott. Okay, was ist dann negatives Fleisch? Negatives Fleisch zum Beispiel ist beschrieben in Römer 7, Vers 5. Lass mich mal lesen. Denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur Fleisch, von unserem eigenen Fleisch bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Hier ist also das negative Fleisch. Und das negative Fleisch ist immer einfach offensichtliche Sünde. Das sind Dinge, wo wir versuchen, Leben zu finden in etwas anderem als Gott. Das ist das negative Fleisch. Also wenn wir Fülle in uns selbst suchen. Aber es gibt auch das positive Fleisch und es wird in der Bibel auch beschrieben. Und das finde ich noch viel, viel interessanter als das negative Fleisch. Was ist das positive Fleisch? Zum Beispiel in Philipper 3, Vers 3 wird davon berichtet. Wir sind als Gemeinde durch den Philipperbrief gegangen und wir haben damals schon ein bisschen drüber geredet. Da heißt es, die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf unsere eigenen Leistungen, auf unser Fleisch, steht hier im Text. Also diese Vorrechte und eigene Leistungen, wie sie Neue Genfer übersetzt, ist in Griechisch ein Wort, Sorgs, das Fleisch. Seht ihr, das ist das, was ich definieren würde als das positive Fleisch. Was Paulus dann beschreibt in diesem Philipperbrief, ist all die Dinge, die er so toll gemacht hat. Er ist Pharisäer aller Pharisäer, er ist Jude aller Juden, er ist am siebten Tage, all die Dinge, ganz toll, aber doch Fleisch, doch Vertrauen auf unsere menschlichen Möglichkeiten. Das positive Fleisch und das negative Fleisch. Das Fleisch aber, wie wir es nehmen, ist nicht richtig, weil es nicht im Vertrauen auf Gott lebt, sondern im Vertrauen auf uns selbst. Das Fleisch ist die Vertrauen auf die eigene Stärke. Und ich glaube, das Fleisch ist das, was uns davon abhält, die Fülle in Christus zu erfahren. Das ist das Schloss, das es noch gibt zwischen uns und der Fülle, die wir erfahren können, wirklich. Aber die gute Nachricht, und wir haben es ja schon gelesen, ist, dass es hier nicht heißt, ihr seid unterm Fleisch etc. etc., sondern dass es heißt, die Beschneidung ist ein Eingriff nicht an eurem Körper, sondern das Ablegen eures Fleisches. Heißt es hier in Vers 11, es ist das Ablegen eures Fleisches. Das Wort, das hier dahinter steht, ist so ein doppeltes Compound-Word, heißt es. Also das Wort heißt Ab-Eck-Durmai. Ab-Eck-Durmai, okay? Lass mich mal so erklären. Ich habe ja früher Fußball gespielt schon und ich weiß noch, als ich ein kleines Kind, als wir auf dem Fußballplatz waren, da bin ich immer mit meinem Trainer ins Fußball gefahren, so ein alter roter VW Passat, und wir sind zusammen hingefahren und das Highlight war es, wenn während dem Training es geregnet oder geschneit hat und wir trotzdem Training hatten und wir rumgerannt sind. Und ich war damals Torwart und sowieso braun von oben bis unten, größte Sauerei. Und als Kinder haben wir nach dem Fußball nicht geduscht. Und dann sind wir danach wieder, also mussten wir mit unserem Trainer wieder nach Hause fahren in seinem roten VW. Und wenn wir dann zu dreckig waren, dann hat er immer gesagt, so Tim, Marco, ihr zwei geht in den Kofferraum heute. Und ich habe das geliebt. Dann saßen wir da also, wir zwei dreckige Siebenjährige oder wie alt wir auch immer waren, saßen im Kofferraum hinten drin und haben aus der Fensterscheibe rausgeguckt. Und das war ein absolutes, also natürlich nicht sicher und kein Gott und gar nichts, aber das war ein Highlight für mich. Weil dann sitzt du da drin und du guckst draußen aus dem Kofferraum raus und winkst den Autofahrern hinter dir so zu, gell? Und guckst natürlich immer, kommt die Polizei und, oh, das ist ein grünes Auto und dann muss ich ducken. Und so sind wir dann halt so heimgefahren in unserem ganzen Dreck, in unserer ganzen Verwüstung. Und dieses Gefühl, dann heimzukommen und ins Bad zu gehen und dein dreckiges Torwarttrikot auszuziehen und in die Ecke zu schmeißen. Oh, dieses dreckige, durchnässte Torwarttrikot ausziehen und in die Ecke schmeißen. Genau das ist, was dieses Wort sagt. Ab heißt weg und Eck heißt aus, also und dann ziehen Durmai. Das heißt, dieses Fleisch wurde ausgezogen und in die Ecke geschmissen. Und wie es damals so eine Erleichterung war, oh, so darf das Abnehmen des Fleisches für uns auch eine Erleichterung sein. Und es wird nochmal erklärt hier, und da heißt es, also zuerst wird es ja erklärt mit der Beschneidung, dieses Fleisch wird weg, und dann wird es noch erklärt mit der Taufe, und da heißt es in Vers 12, ihr wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Ich finde das Bild der Taufe ja so genial, weil das Bild der Taufe ist das, untergetaucht zu werden mit Christus, begraben zu werden mit ihm und in ihn, um dann wieder aufzustehen. Aber in dem Runtertauchen, in der Taufe, die ein Symbol ist für das, was wirklich in unserem Herzen stattfindet, da stirbt was, da geht was kaputt. Und was ist das? Das ist genau das Fleisch, in dem wir gelebt haben, zu dem wir abhängig waren. Ich habe in meinem Büro habe ich eine Landkarte hängen seit neuem und ich genieße es. Die hängt neben meinem Kaffeeautomat. Das heißt, circa 17 Mal am Tag laufe ich an dem Teil vorbei und lass mir einen Kaffee raus und gucke dann immer ein bisschen, weil ich kenne doch meine Geografie nicht genug. Und dann stehe ich da also dran und ich schaue mir diese Karte an. Und ich habe auf dieser Karte einen Besucher, einen Mitbewohner in meinem Büro. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Moritz. Und der Moritz lebt in Coburg. Ihr seht ihn vielleicht hier in dem gelbbraunen. Es ist eine kleine Spinne. Und der lebt schon seit Monaten in Coburg, okay? Hat sich kein Stück bewegt. Gefällt ihm wohl da ganz besonders. Aber ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch lebt. Ich bezweifle es. Ich wollte es ja noch nicht anlangen oder es noch nicht ausprobieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Moritz mir entgegenspringt oder so. Aber wahrscheinlich, was hier passiert ist, ist, dass der Moritz gar nicht mehr lebt. Der sitzt da auf Coburg, aber in Wirklichkeit sitzt da gar nicht er, sondern sitzt da nur seine Haut, seine Schale, seine Hülle im Prinzip. Und Spinnen machen das ja wie Schlangen. Wenn die wachsen, dann schlüpfen sie im Prinzip aus ihrem Körper und bilden dann einen neuen Panzer um sich rum im Prinzip. Das ist genau das, was hier bei uns passiert. Es stirbt was Äußerliche, das Fleisch, wenn wir getauft werden in unserem Geiste, so wie die Spinne, dann hinterlassen wir das Fleisch. Okay, und dann geht es weiter, weil die Taufe ist nicht nur ein Untertauchen und ein Hinterlassen. Und dann heißt es, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf Gottes Macht vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Und jetzt dieser geniale Satz, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Es ist nicht nur den Tod unseres alten Wesens, unseres Fleisches, das wir in der Taufe erfahren, sondern auch die Lebendigmachung, dieses im Leben mit Christus verbunden sein. Und es ist in Christus, in dem wir frei sind von unserem Fleisch. In Christus sind wir frei vom Fleisch. Also wir sind frei von dem, dass wir auf unsere eigenen Fähigkeiten vertrauen müssen, auf unsere eigenen Möglichkeiten. Und es ist ganz interessant, weil Freiheit, wir Jugendlichen, wir reden so gerne über Freiheit. Das ist für uns das größte und tollste Konzept. Wahre Freiheit ist Abhängigkeit von Christus. Abhängigkeit nicht von uns selbst, sondern Abhängigkeit von Christus. Und was für ein Oxymoron eigentlich, oder? Freiheit bedeutet Abhängigkeit von Christus, weil in Christus sind wir frei von unserem Fleisch, von unserem alten Wesen. Und das ist die gute Nachricht für uns als Christen. Und jetzt wird es nochmal kurz beschrieben und es geht noch weiter im Vers 9 und da heißt es, ihr wart nämlich tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens, also wegen eures Fleisches. Und jetzt wird es nochmal beschrieben, was hier passiert ist, okay? Da heißt es dann, doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben, den Schuldschein. Und ich finde dieses Konzept vom Schuldschein so interessant. Dem Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Schuldscheine gibt es auch heute noch. Schuldscheine gab es damals in der Welt sehr, sehr viele. Das war ganz normal, dass man einen Schuldschein erstellt hat. Also zum einen, wenn man Verbrechen begangen hat, gab es das ja. Aber es gab es da zum Beispiel, ich habe dem heute 8 Äpfel gegeben. Das heißt, der schuldet mir noch so und so viel Weizen dafür. Und da wurde dann ein Dokument geschrieben auf eine Papyrusrolle. Und es war ein Schuldschein, wo unterschrieben wurde und geschrieben wurde, was noch geschuldet wird. Und es ist genau dieses Konzept, das hier gebracht wird, diesen Schuldschein. Auf dich und auf mich ist ein Schuldschein ausgestellt. Und auf dem Schuldschein stehen alle deine Fehler und alle deine Sünden. Die du in der Vergangenheit begangen hast, die du vielleicht gerade begehst oder die, wenn du zum Beispiel denkst, der Pastor, die Sünden, die auch du in deiner Zukunft begehen wirst. Alle deine Sünden stehen dort drauf auf diesem Schuldschein und sind dort festgehalten. Ich habe euch mal ein Dokument mitgebracht hier. Das ist jetzt Hebräisch. So hätte das aussehen können. Das ist jetzt kein Schuldschein, aber wenn das ungefähr so aussah, dann hätte es auch für dich so einen Schuldschein gegeben, der viel länger war, wahrscheinlich länger als die Jesaja-Rolle noch, auf das ganze Buch Jesaja stellen, weil wir laden alle Schuld auf uns immer wieder. Aber es heißt hier, der Schuldschein wurde ans Kreuz genagelt und für immer beseitigt. Und ich finde es so spannend, was in Griechenland und in Israel auf diese Schuldscheine draufgeschrieben wurde. Wenn ein Schuldschein beglichen wurde, das heißt, ich habe dir jetzt dein Stroh oder Heu oder Korn oder wie auch immer bezahlt, nachdem du mir die 3 Äpfel gegeben hast, dann hat man da ein Wort draufgeschrieben. Und dieses Wort heißt Tetelestai, griechisches Wort Tetelestai. Das Wort, dass Jesus gesprochen hat, als er am Kreuz hing und gesagt hat, es ist vollbracht. Tetelestai. Das wurde in Griechenland, in Israel, immer auf diese Schuldscheine drauf geschrieben. Ist es nicht spannend, dass es genau diese Worte sind, die Jesus gesprochen hat? Es ist vollbracht, es ist fertig, ihm ist vergeben, dieser Schuldschein ist weg. Und ich finde es eine Ermutigung für mich in meinem Leben und ich hoffe, dass es eine Ermutigung für dich in deinem Leben ist. Dieser Schuldschein ist weg. Seit wann ist er weg? Ist er weg am letzten Gericht, an eines Tages? Nee, der Schuldschein wurde ans Kreuz genagelt. Das heißt, vor 2000 Jahren wurde dein Schuldschein, auf dem alle deine zukünftigen Schuld und Sünden draufstehen würden, ans Kreuz genagelt. Und er ist weg. Tetelestai. Es ist vollbracht. Du bist nicht mehr unter der Schuld. Gilt nicht mehr für dich. Und dann Vers 15, der letzte Vers, den wir uns anschauen. Also wir haben gerade gesehen, die Konsequenz des alten Wesens, dieser Schuldschein ist weg, weil wir lebendig sind in Christus. Und jetzt lesen wir, dass die Kraft des alten Wesens auch weg ist. Vers 15. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Nicht nur irgendeinen Sieg, nicht nur knapp gewonnen, einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das Wort, das hier jetzt steht, für entwaffnet, ist apekdomai. Kennen wir doch mittlerweile, oder? Ausziehen und in die Ecke schmeißen. Ich glaube, das ist genau wieder, also die Frage ist ja, über was redet es hier, wenn es über die gottfeindlichen Mächte redet? Und ich glaube, weil hier das gleiche Wort apekdomai benutzt wird, es redet auch wieder vom Fleisch, von dieser alten Natur, von diesem alten Wesen, das wir einst waren. Und das wird weggeschaffen. Die hat keine Macht mehr, es ist weg. Und weißt du, das Fleisch, dieses alte Wesen hat auch über dich keine Macht und Autorität mehr. Es ist entwaffnet. Das heißt, du bist kein Sklave mehr, du bist dem nicht mehr untergeben. Nicht mehr dem positiven Fleisch und auch nicht mehr dem negativen Fleisch. Und ich weiß, es fühlt sich oft nicht so an. Warum fühlt es sich nicht so an? Lass mich mal noch ein Bild geben. Stellt euch vor, ihr lauft eine Straße runter und es ist eine grüne Wiese auf der linken Seite und es ist eine grüne Wiese auf der rechten Seite. Und wenn ihr diesen Weg, diese Straße immer weiter runterlauft, dann seht ihr auf der linken Seite, das ist umzäunt und ist im Prinzip ein riesengroßer Käfig. Und da sind Menschen jetzt drin in diesem Käfig. Da bin ich zum Beispiel drin als Und ich bin in diesem Käfig und da bin ich drin, aber da ist auch noch eine andere Person drin. Ich nenne ihn mal den Sergeant Fleischmann. Fleischmann ist ein Name, kennt man, oder ist es nur Schwäbisch? Ja, okay, perfekt. Ich nenne ihn mal den Sergeant Fleischmann, der auch in diesem Käfig drin ist, auf dieser linken Seite des Weges. Und ich bin da drin und ich will mein Leben gestalten und ich will mein Leben ja irgendwie in Fülle leben. Ich will mein Leben so leben, dass ich es auch ein Stück weit genießen kann und dass ich Freude erfahre tief in meinem Innersten. Und ich habe diesen Sergeant Fleischmann, der neben mir steht und der mir immer wieder sagt, wie ich Fülle erfahren kann und wie ich Freude erfahren kann. Und manchmal sagt dieser Sergeant Fleischmann, Sauter! 10 Liegestützen. Und dann sagt er, Sauter, wie du Freude und Fülle erfahren kannst. Investiere noch mehr Zeit ins Fußball und schau, dass du da Anerkennung kriegst und schau, dass du irgendwie noch, ja, dann gehst du mit denen trinken und besaufst dich und dann wirst du Fülle haben und dann wirst du Fülle erfahren, Herr Sauter. Und ich sage, ja, Sir, ja, Herr Sergeant Fleischmann. Und da ist dieser Fleischmann, der sagt, ja, geh doch und genieß das Leben. Das ist das negative Fleisch, ja. Aber manchmal kommt der Sergeant Fleischmann auch anders rüber. Manchmal sagt er, Sauter, ich sehe, dass du niedergeschlagen bist, dass du traurig bist, dass du nicht mehr weiter kannst. Es gibt einen Gott da oben. Und Sauter, weißt du was? Probier noch ein bisschen stärker, dass du ihm gefällst. Arbeite noch ein bisschen härter. Erzähl noch mehr Menschen irgendwie von seiner Liebe und probier und tu das und du sollst dieses tun und du sollst jenes tun. Ja, Herr Sauter, ja, Sir, ja, Herr Sergeant Fleischmann. Und da ist es dieses positive Fleisch. Das will, dass ich irgendwie in meiner eigenen Stärke, im Vertrauen auf meine eigenen Möglichkeiten, diesem Gott gefalle. Das positive und das negative Fleisch. Und seht ihr, was passiert, wenn wir Christen werden, dieses Fleisch, wir sind nicht mehr unter der Herrschaft des Sergeant Fleischmanns, sondern Jesus Christus kommt und er gibt uns den Stempel mit Tetelestai. Und er bringt uns rüber auf die andere Seite des Weges. Und es ist die Seite der Freiheit. Und wir dürfen gehen, wo auch immer wir wollen. Und dieser Sergeant Fleischmann hat keine Autorität mehr über uns. Aber wisst ihr, warum wir oft diese Freiheit nicht erfahren? Dieser Sergeant Fleischmann ist noch auf der anderen Seite des Weges. Und obwohl er keine Autorität mehr über uns hat, obwohl er eigentlich nichts zu sagen mehr hat in unser Leben, steht er auf der anderen Seite noch und er schreit, Sauter! Du sollst das tun und jenes tun, besser leben, bessere Person sein, Gott gefallen, öfters beten. Und ich bin so gewohnt, dass ich diese Stimme in meinem Leben höre, dieses positive Fleisch noch, dieses negative Fleisch, diesen Sergeant Fleischmann, dass ich gar nicht anders kann fast, als ihm zu gehorchen und das zu tun. Und seht ihr, ich glaube, das ist, was das christliche Leben ist. Das christliche Leben ist immer mehr zu lernen, nicht auf diesen Sergeant Fleischmann zu hören, auf dieses Fleisch, sondern immer mehr auf Christus zu hören, der auf dieser anderen Seite ist, mit dem wir verbunden sind und der uns einfach nur ins Ohr flüstert, ich hab dich lieb. Egal, was du tust, egal, wie du dich fühlst, egal, womit du gerade kämpfst, egal, wie wenig Menschen du von mir erzählt hast, egal, wie oft du gesündigt hast, egal, ich hab dich lieb. Und das flüstert er immer wieder in dein Ohr. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde, dass du in deinem Leben, dass ich immer mehr diesem schreienden Sergeant Fleischmann ausweichen kann und immer mehr zuhören kann, diesem flüsternden Jesus, der uns immer wieder seine Liebe ins Ohr flüstert. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass wir frei sind, dass wir in dir Freiheit vom Fleisch, von dem Vertrauen auf unsere eigenen menschlichen Möglichkeiten gefunden haben. Und Jesus, du hast uns versprochen, dass wir deinen Geist haben, dass wir nicht mehr Sklaven des Fleisches sind, sondern Untertanen deines Geistes. Und du beschreibst immer wieder die Früchte deines Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir immer mehr auf deinen Geist hören können und dass wir alle diese Dinge erfahren können. Dass wir nicht versuchen, die irgendwie selber zu produzieren und uns selber zu sagen, ich muss mehr lieben und ich muss mehr das tun und jenes tun. Sondern Jesus, dass du es einfach in uns bewirkst. Dass du das einfach in uns wahr machst, dass wir in dieser Freiheit leben dürfen, immer wieder deine Ermutigung anhören dürfen, deine positive Worte anhören dürfen und nicht irgendeinem Army-Sergeant zuhören müssen. Jesus, wir sind dankbar für deine Gnade und für das, was dein Leben bedeutet in unserem Leben. So schenk uns die Möglichkeit, immer mehr in deinem Geist zu gehen. Und immer mehr die Worte unseres Fleisches zu ignorieren. Jesus, für die unter uns, die dich noch nicht kennen. Jesus, ich bitte dich, dass du auch in ihr Herz kommst, dass sie eine Entscheidung treffen und sagen, ja, ich will dieses alte Wesen hinter mir lassen. Ich brauche das nicht mehr. Ich brauche nicht mehr auf meine eigene Stärke zu vertrauen. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht, gut genug zu sein. Jesus, für die bitte ich, dass sie wirklich heute eine Entscheidung treffen können und sagen können, ich will ein neues Leben haben, ich will in Freiheit leben, ich will vertrauen, dass du in und durch uns arbeitest, nicht mehr mich selbst. So Jesus, wir sind dankbar. Dankbar, dass du es vollbracht hast. Dass wir in Freiheit leben dürfen.